Deutschlandfunk.
DLF Magazin.
Gescheitert? Fragen zur Deradikalisierung islamistischer Straftäter. Gesucht? Berliner Parteien wählen Spitzenkandidaturen. Und überlastet, wenn Kliniken kranke Kinder abweisen. Zum DLF Magazin begrüßt Sebastian Brandau. Herzlich willkommen. Man tritt Mitarbeitenden von Gesundheitsämtern sicher nicht zu nahe, wenn man sagt, dass sie lange Jahre einen eher ruhigen, auf jeden Fall aber sehr planbaren Beruf hatten. Auch wenn die Möglichkeit einer Pandemie rein theoretisch ja immer existierte, waren die Schwerpunkte in den Ämtern doch eher klassisch Schuluntersuchungen oder Vorsorge. Als symbolisch für diese Arbeitsweise darf die Tatsache gelten, dass nicht einmal so wenige Gesundheitsämter ihre Zahlen ans Robert-Koch-Institut immer noch klassisch per Fax übermitteln. Doch auch bekannt ist, dass bei den Gesundheitsämtern lange gespart wurde und wie schwer es jetzt ist, Personal zu finden. Denn die Arbeitsweise hat sich verändert. In vielen Gesundheitsämtern wird inzwischen mit einer Schlagzahl gearbeitet, die einer Unternehmensberatung zur Ehre gereichen würde. Aber es reicht nicht mehr in vielen Städten. 41 Gesundheitsämter können die Corona-Neuinfektionen schon jetzt nicht mehr nachvollziehen, beziehungsweise erwarten dies in den kommenden Tagen, sie nicht mehr nachverfolgen zu können. So eine Meldung von heute Morgen. Wie es in Bremen aussieht, wo gestern 233 neue Fälle gemeldet wurden, Felicitas Böselager.
Wer Kontakt mit einer infizierten Person hatte, den informiert das Gesundheitsamt und er muss 2 Wochen in Quarantäne. So die Theorie. In der Praxis sieht es in Bremen immer wieder anders aus. Der Brief kommt viel zu spät, nämlich dann, wenn die Quarantänezeit schon abgelaufen ist. Auch Lukas Fuhrmann, Sprecher vom hiesigen Gesundheitsamt, räumt ein, dass das Amt nicht mehr alle Kontaktpersonen rechtzeitig erreicht.
Im schlimmsten Fall kann das tatsächlich passieren, dass wir von Ihnen als Positivfall keine Telefonnummer haben. Das heißt, wir müssen sie per Post anschreiben. Sie melden sich bei uns zurück, im schlimmsten Fall auch rein postalisch. Das heißt, dieser Kontakt dauert schon bis zu einer Woche. Dann kriegen wir unvollständige Kontaktpersonenangaben, vielleicht auch nur von Ihnen, auch ohne Telefonnummern, müssen dem nochmal nachgehen, da recherchieren, bis dann Ihre Kontaktpersonen die Information bekommen, dass sie Kontaktpersonen sind, also von uns die Information bekommen, können in so einem Fall tatsächlich auch 2 Wochen vergehen.
2 Wochen, in denen Kontaktpersonen weiter draußen herumspazieren und möglicherweise andere Menschen anstecken. Auch problematisch? Die Zeit, bis eine Kontaktnachverfolgung überhaupt beginnen kann.
Ein Telefonat mit einem positiven Fall dauert 30 Minuten im Schnitt. Das heißt, Sie werden von uns angerufen, bekommen gesagt, dass Sie positiv sind und dann haben Sie natürlich Rückfragen. Es ist also mehr als nur der 5-minütige Anruf zu sagen, Sie sind positiv, bleiben Sie in Quarantäne, sondern Sie bekommen eine Diagnose ja quasi von uns gestellt. Sie bekommen eine Quarantäneanordnung, das heißt, Sie haben viele Fragen. Wenn man dann hochrechnet, wir hatten gestern über 200 Fälle, sind das 100 Telefonstunden. Da haben wir noch gar keinen Kontakt mit Kontaktpersonen gehabt.
Kein Wunder, dass die Mitarbeiter im Bremer Gesundheitsamt ächzen. Gegenüber Radio Bremen hatten sich einige von ihnen sogar anonym gemeldet und über extreme Belastung geklagt. Seit Jahren hat das Amt zu wenige Mitarbeiter. Vor gut einem Monat trat dann auch noch der Leiter des Amtes aus gesundheitlichen Gründen zurück, mitten in der Pandemie. Die Opposition sprach von Chaos in der Behörde und forderte Unterstützung, wie hier Magnus Bulat, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP, gegenüber Radio Bremen.
Das Gesundheitsamt ist nicht mehr in der Lage, diese Situation durch eigene Bearbeitung, eigenes Einstellen von Leuten zu bewältigen, sondern das braucht dringend Hilfe.
Nun hat Gesundheitssenatorin Claudia Bernhardt von den Linken nachgesteuert.
Im Infektionsschutz arbeiten aktuell im Kernteam, so nennen wir das, runde 50 Personen. Das ist Personal aus dem Gesundheitsamt, das dorthin gesteuert wurde, also auch dort wurde mehr als verdoppelt. Gleichzeitig werden sie natürlich unterstützt. Wir haben aktuell runde 90 Containment Scouts eingestellt. Das sind also vor allem Studentinnen und Studenten, die bei der Kontaktnachverfolgung und bei der Kontaktierung von Kontaktpersonen helfen. Und wir haben eben aktuell Unterstützung auch durch die Bundeswehr im Gesundheitsamt. Da arbeiten 20 Soldatinnen und Soldaten mit.
Sagt der Sprecher des Gesundheitsamts Lukas Fuhrmann. Die Amtshilfe der Soldaten und Soldatinnen funktioniere gut, wenngleich die Fallzahlen und Kontaktpersonen weiter steigen.
Wenn wir das vergleichen mit dem Frühjahr, da hatten wir im Schnitt 5 bis 6 Kontaktpersonen, im Sommer waren es nur 2, jetzt sind wir teilweise bei über 10. Das ist eine schiere Menge, die nicht mehr zeitnah tatsächlich vollständig abzuarbeiten ist.
Darum sei es wichtig, dass Infizierte ihre Kontaktpersonen auch eigenständig informieren. Die steigenden Fallzahlen belasten längst nicht nur die Gesundheitsämter, sondern auch die Labore.
Es ist ein Wechselbad der Gefühle. Man
hat ein gutes Gefühl, wenn man sieht, dass man richtig was geschafft hat. Und wenn das Team richtig Hand in Hand arbeitet und man sehr, sehr große Zahlen auch bewältigt bekommt. Aber wenn man jeden Tag um 7 Uhr anfängt und wenn das Team bis 22 Uhr oder bis 23 Uhr arbeiten soll, dann ist das eine klare Überforderung.
Erzählt Toxikologe Andreas Geritzen vom Medizinischen Labor Bremen. Rund 1000 Tests kann sein Labor täglich durchführen. Zurzeit landen dort aber über 2000 Einsendungen am Tag. 12 Angestellte arbeiten im Kernteam der Molekularbiologen. Allerdings helfe inzwischen fast das ganze Haus aus. Der Krankheitsstand im Team steige, die Konzentration lasse zunehmend nach, es passierten mehr Flüchtigkeitsfehler.
Das, was uns belastet derzeit, das sind Menschen, die nachfragen nach ihren Befunden, nach ihren Ergebnissen, die von uns erstellt worden sind und die von uns auch schon fertiggestellt worden sind, aber wo es offensichtlich im weiteren Übermittlungsweg dann von Ärzten, von Ambulanzen schon mal zu Zeitverzögerungen kommt. Und das belastet unsere Telefonzentrale sehr stark. Dadurch werden Leitungen blockiert und dadurch werden Mitarbeiter stark in Anspruch genommen.
Dass die Datenübermittlung zwischen dem Labor und den Gesundheitsämtern zu wünschen übrig lässt, zeigt sich jetzt in der Krise überdeutlich. Eine Datenbank, auf die beide zugreifen können, gibt es nicht. Stattdessen muss das Labor die Befunde zum Teil per Fax an die verschiedenen Ämter schicken. Auch können sie die Ergebnisse bislang noch nicht direkt in die Corona-Warn-App einspeisen. Immerhin, diese Woche sei ein anderer, wichtiger Schritt gemacht worden, denn das RKI hat die Richtlinien geändert, wer wann getestet wird.
Und man sich fokussiert auf die Menschen, die tatsächlich typische Symptome haben und die tatsächlich klinisch auffällig sind. Und dass man die Testungen von asymptomatischen Menschen ganz in den Hintergrund schiebt und nur da noch befürwortet, wo weitere Faktoren dazukommen.
Zum Beispiel bei Risikogruppen oder Menschen in systemrelevanten Berufen. Mit Blick auf den kommenden Winter wird das Labor die Anzahl an Tests weiter erhöhen und mehr Material ordern. Die Pläne für die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel sind auch schon gemacht. Es wird durchgearbeitet.
Keine Betriebsferien für Angestellte im Gesundheitswesen in Bremen. Von dort berichtet Deutschlandfunk-Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. Terror in Österreich. Am Montagabend hat ein Mann in Wien 4 Menschen erschossen, mehr als 20 zum Teil schwer verletzt. Polizisten töteten den 20-Jährigen, der neben der österreichischen auch die nordmazedonische Staatsangehörigkeit hatte. Und eine dschihadistische Vorgeschichte, über die in Österreich eine politische Debatte entstanden ist. Denn er hatte 2018 versucht, nach Syrien auszureisen und sich dem sogenannten Islamischen Staat anzuschließen. Dafür war er zu knapp 2 Jahren Haft verurteilt worden, nach 2 Dritteln der Haftstrafe entlassen worden, mit Auflagen, zu denen auch die Teilnahme gehörte an einem Deradikalisierungsprogramm. Deradikalisierungsprogramme, wie sie in Deutschland der Verein Violence Prevention Network im Auftrag mehrerer Bundesländer umsetzt. Der Verein hatte unter anderem mit dem Mann gearbeitet, der in Dresden Anfang Oktober ein homosexuelles Paar mit einem Messer angegriffen und einen der Männer tödlich verletzt haben soll. Der mutmaßliche Täter, ein Syrer, war kurz zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden. Der Vorsitzende des Violence Prevention Network ist Thomas Mücke. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie konkret die Radikalisierungsprogramme für verurteilte radikalisierte Islamisten aussehen.
Also der erste Punkt ist erstmal, dass man versuchen muss, mit der Person in Kontakt zu treten und zu schauen, ob sie bereit ist, an einem solchen Programm auch teilzuhaben. Das kann man nicht aufdrängen, da muss eine gewisse Bereitschaft vorhanden sein. Und dann beginnt ein langfristiger Prozess. Also die Radikalisierungsarbeit ist nicht eine Arbeit von wenigen Monaten, sondern es wird geschaut, dass wir daran arbeiten, dass von der Person und für die Öffentlichkeit keine Gefahr mehr ausgeht, dass die Person distanziert bleibt vom extremistischen Milieu, dass die Person aber auch ihren Denkweisen abweisen, sich von menschenverachtenden Einstellungsmustern distanzieren kann. Und dann beginnt der Weg der Integration in die Gesellschaft, von der man sich vorher sehr entfremdet hat. Also wie sieht das aus, dass ich wieder meine private Netzwerke aufbaue, dass ich eine berufliche Integration erfahre. Und dann müssen wir aber auch für einen längeren Zeitraum beobachten, wie der Mensch in Krisensituationen sich verhält, weil persönliche Krisen ja immer auch ein Faktor gewesen war, warum man sich der extremistischen Szene zugeordnet hat. So, und das Ganze braucht man sehr viel biografisches Arbeiten, sich genau anzuschauen, was ist vor der Radikalisierung passiert, warum hat man sich überhaupt mit dieser Szene, ist man in Kontakt geraten. Das alles gehört mit dazu. Es sind sehr viele Aspekte, die behandelt werden. Und das Wichtigste ist, man ist wieder Brückenbauer zu der Gesellschaft, weil man ja gar keinen von der Gesellschaft sich insgesamt schon sehr entfremdet hatte.
Und es ist immer so, Sie lernen diese Menschen im Gefängnis sitzend kennen und begleiten sie auf ihrem Weg nach draußen, wenn es auf eine Zusammenarbeit hinausläuft. Vielleicht machen wir es mal konkreter. Wie sah die Zusammenarbeit aus mit Abdullah Al-Ha, der in Dresden jetzt tatverdächtig ist, zwei Männer mit dem Messer angegriffen zu haben?
Ja, also hier waren wir am Anfang des Prozesses und wir hatten hier auch eine schwierige Ausgangsbedingung gehabt, weil die Person saß ja längere Zeit lang in Untersuchungshaft und es gibt das Prinzip, dass man ein Deradikalisierungsprogramm in der Untersuchungshaft nicht beginnt. Weil einerseits gilt die Unschuldsvermutung, zweitens besteht die Gefahr, dass dann dieses Programm instrumentalisiert wird für den Gerichtsprozess. Das versuchen wir zu vermeiden. Das heißt, wir müssen schon die Gerichtsentscheidung abwarten. Und hier war dann der Punkt gewesen, als er dann zu einer Strafe verurteilt worden ist, dass er ja einen Beamten angegriffen hatte. Und dann ist natürlich die Person auch in dem Moment auch erstmal in der Isolation aus Grund von Sicherheitsbedenken heraus. Das heißt, dann hatten wir auch hier erstmal in der Situation keinen Zugang. Der war dann möglich gewesen im Januar diesen Jahres. Da hat er es aber abgelehnt gehabt, mit uns zu arbeiten und hat dann in April Signale gesetzt, dass er doch mit uns arbeiten würde. Dann kam aber der Lockdown und das führt dann dazu, dass wir dann natürlich aufgrund der Hygienemaßnahmen von außen gar nicht in den geschlossenen Kontext hineinkommen. Sodass dann also die Arbeit tatsächlich erst Ende Juni anfangen konnte und die Entlassung war ja Ende September. Das heißt, wir haben hier versucht, hier die Arbeitsbeziehung erstmal aufzubauen und wir haben versucht, hier dann auch das, was nach der Haftzeit passiert, wie da die ersten Schritte aussehen könnten, wohl wissen, dass die Ausgangsbedingungen natürlich auch dadurch erschwert waren, dass er ja bereits den Abschiedebescheid hatte. Das heißt, auch klar war, dass eine Zukunft in dieser Gesellschaft für ihn nicht denkbar ist. So, und dann nach der Haftentlassung, er galt ja als Gefährder und für uns auch als gefahrenrelevanter Fall. Der stand dann auch unter Führungsaufsicht. Das heißt, der erste Kontakt, den hat er jetzt aufgenommen, ihr habt einen Tag nach der Mordtat, also am 5. Oktober. Und bis zu seiner Verhaftung hatten wir dann sehr drei intensive Beratungstermine gehabt, in denen wir aber nicht in irgendeiner Art und Weise gemerkt haben, was da passiert ist.
Das heißt, ihm war nichts anzumerken, so hatten Sie es auch mal geschildert.
Es war nicht anzumerken, wir haben einen Beratungstermin auch außerhalb gehabt, das heißt auch in der Nähe des Tatortes. Und es war überhaupt gar keine, in irgendeiner Hinsicht eine emotionale Reaktion zu spüren. Unsere Kolleginnen und Kollegen, die haben natürlich auch ein Bedrohungsmanagement, die haben ein Frühwarnsystem, sie achten schon auf bestimmte Dialoge, sie achten auf Körpersprache, auf die, wie die Person zurzeit insgesamt auch wirkt. Da war nichts erkennbar gewesen.
Und das heißt, was ist Ihr Fazit? Sie haben gesagt, das passiert nur sehr selten. Ich glaube, Sie haben sogar gesagt, im Falle von radikalisierten Islamisten war das der erste Fall, wo jemand sozusagen rückfällig geworden ist, den Sie betreut hatten. Was kann man sagen, ist trotzdem aus Ihrer Sicht in diesem Fall schiefgelaufen?
Ja, das ist eine wichtige Frage und die gucken wir uns sofort auch an. Also wir schauen auch dann sofort im Rückblick nochmal hinein, gab es irgendetwas, wo man hätte etwas merken können? Mal abgesehen davon, dass wir ihn ja vor dem Mord gar nicht gesehen hatten in Freiheit, aber wir haben nichts gefunden hier. Und das ist natürlich etwas, was uns auch besorgt. Also mir persönlich wäre es besser, wenn ich den Punkt finden würde, weil wir haben ja vergleichbare Fälle und wir müssen sofort schauen, wie kann man das dann auf die anderen Fälle abgleichen. Aber wir mussten auch zur Kenntnis nehmen, es gibt diesen Fall, so selten der auch vorkommt, dass man in einen Menschen nicht hineinschauen kann und dass er Handlungen begeht, die für uns auch nicht mehr erreichbar sind.
Das heißt, da bleibt immer ein Restrisiko in Ihrer Arbeit.
Das Restrisiko bleibt, ja. Und es wäre fatal anzunehmen, wer durch solche Programme läuft oder wer durch Sicherheitsbehörden ständig beobachtet wird, davon auszugehen, es wird nie etwas passieren. Wer so etwas sagt, das ist nicht leistbar.
Schauen wir nochmal auf den Fall in Wien. Da hat das Innenministerium, das österreichische, ja zugegeben, dass es wusste, dass der Täter in der Slowakei Munition kaufen wollte, nachdem er freigelassen wurde. Wenn diese Info ihren Kolleginnen in Österreich, heißt die Organisation, die so ähnlich arbeitet wie Sie, DERAT, wenn die ihren Kolleginnen dort bekannt gewesen wäre, wäre das automatisch das Ende der Zusammenarbeit mit dieser Person gewesen? Wie funktioniert das in so einem Fall?
In so einem Fall ist es nicht nur, dass wird eine sofortige, aber wirklich unmittelbare Meldung an die Sicherheitsbehörden gemacht, dass wir hier dann sofort eine Gefährdungssituation wahrgenommen haben. Man kann Österreich und Deutschland nicht vergleichen. Auch die Deradikalisierungskonzepte in Österreich sehen anders aus als hier in Deutschland. Aber wir haben hier in Deutschland schon seit langer Zeit eine doch sehr enge Zusammenarbeit auch mit den Sicherheitsbehörden, was sogenannte gefahrenrelevante Fälle angeht. Und es gibt auch sogenannte Sicherheitsleitfäden. Also was sind die Indikatoren, wo man bestimmte Meldungen sofort machen muss, damit eben nicht passiert, dass die Person sich oder andere gefährdet. Und das ist einer der Punkte, wenn man weiß, dass eine Munition irgendwo besorgt wird, dann können Sie davon ausgehen, dass innerhalb der nächsten 5 Minuten diese Meldung sofort weitergereicht wird.
Welche Konsequenzen ziehen Sie jetzt, ziehen andere Deradikalisierungshelfer aus diesen beiden Fällen?
Ja, also wir schauen eher auf die Fälle hier in Deutschland und natürlich, wir ziehen ja immer eine Konsequenz, wenn etwas passiert. Das ist ein Automatismus, den es bei den Organisationen der Deradikalisierungsarbeit gibt. Es wird immer geschaut, ist etwas, was wir für in Zukunft anders nochmal betrachten, beobachten müssen, aber natürlich auch im Zusammenhang mit Nizza. Wir haben ja jetzt hier gerade eine Phase des Terrorismus, des inspirierten Terrorismus. Das heißt, wir müssen immer damit rechnen, dass durch eine Handlung noch weitere Ereignisse stattfinden können. Also man nennt das Copy-Paste. Und das heißt, das ist ein Automatismus. Wenn sowas passiert, kommen alle Kräfte, die in der Deradikalisierungsarbeit bei uns bundesweit tätig sind. Wir kommen nochmal zusammen, wir gucken uns nochmal die schwierigen Fälle an, auch die Personen, die gerade in einer labilen Situation drin sind. Wir erhöhen auch sofort die Betreuungsfrequenz, wenn es solche akuten gesellschaftlichen Ereignisse gibt und schauen nach, dass hier nicht noch weitere terroristische Anschläge passieren können. Das ist die unmittelbare Konsequenz. Aber das gehört bei uns zu den ganz normalen Ablaufplänen. Das haben wir auch gehabt, dass die Anschläge in Hanau und in Halle gewesen sind. Das heißt, für uns sind das die Zeiten, wo wir mit hoher Aufmerksamkeit arbeiten und mit einer hohen Beratungsfrequenz.
Thomas Mücke, der Vorsitzende des Violence Prevention Network, über die Deradikalisierung islamistischer Straftäter. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen.
Ich weiß, dass der BER unsere Stadt noch attraktiver machen wird. Und ich werde mich nicht davon abbringen lassen, die Erfolgsgeschichte Berlins fortzuschreiben und das Projekt zum Erfolg zu führen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ja, bekannte Bürgermeister in Berlin als regierende Bürgermeister, gleichzeitig Oberhaupt von Stadt und Bundesland, die gab es schon vor Klaus Wowereit, der hier, das ist schon einige Jahre her, den inzwischen eröffneten Flughafen lobt. Willy Brandt, Ernst Reuter, das waren die Zeiten der Teilung. Derzeit ist Michael Müller im Roten Rathaus Hausherr, ein Mann, dem Gegner attestieren, er sei genauso durchschnittlich wie sein Name. Auch seine Partei, die SPD, hat Müller zuletzt auflaufen lassen, als es um die Wahl zum Landesvorsitzenden ging. Müller beschloss, nicht mehr zu kandidieren und will jetzt in den Bundestag. Der wird im September voraussichtlich gewählt, am selben Sonntag wie das neue Berliner Abgeordnetenhaus. Knapp ein Jahr vor der Wahl bringen sich mögliche NachfolgerInnen in den Parteien in Stellung. Und zur Besonderheit der Berliner Landespolitik gehört, dass gleich 4 Parteien sich Chancen ausrechnen können, stärkste Kraft zu werden. Und damit Nachfolgerin oder Nachfolger von Michael Müller, wie unsere Landeskorrespondentin aus Berlin, Claudia van Laak, berichtet.
Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in Berlin-Neukölln. vor 2 Wochen in der Hermannstraße. Die CDU mit ihrem designierten Spitzenkandidaten Kai Wegner will einen PR-Coup landen. Sie hat einen gelben Lamborghini mit aufgeklebten Einschusslöchern versehen, sowie mit der Aufschrift »Kriminelle Clans gehören auf Netflix, nicht auf Berlins Straßen«.
Dieses Auto haben wir uns für diese Aktion gemietet. Das müssen wir auch leider wieder abgeben. Wir haben es auch nicht gekauft, auch nicht von dubiosen Menschen gemietet, sondern von einer Autovermietung.
Dumm nur, der Lamborghini steht im Halteverbot und verfügt über kein amtliches Kennzeichen, was wiederum die Polizei auf den Plan ruft. Spott und Häme ist den Christdemokraten sicher. CDU-Landeschef Wegner wiegelt ab, 2 Wochen nach der fragwürdigen Aktion.
Nehmen wir nur die mediale Betrachtung? Oder nehmen wir auch mal die Kommentarlage, die unter manchem Artikel geschrieben wird, von Menschen aus Berlin, die sagen, Mensch, ist doch richtig, nehmt euch das Thema an, kümmert euch, da muss viel härter gegen vorgegangen werden. Das können wir uns nicht mehr leisten, wie laissez-faire man hier mit Clanstrukturen umgeht.
Sagt der 48-jährige Christdemokrat in seinem Bundestagsbüro. Weißes, offenes Hemd, dunkelblauer Anzug, Stirnglatze. Der frühere Versicherungsvertreter und Coke Zero-Liebhaber ist trotz Corona bereits in den Vorwahlkampf eingestiegen. Werden doch nächstes Jahr voraussichtlich im September gleichzeitig Bundestag und Berliner Abgeordnetenhaus gewählt. Kai Wegner möchte Nachfolger von Michael Müller im Amt des regierenden Bürgermeisters werden. Frage an den Hertha-Fan. Warum ist er der beste Kandidat?
Ja, weil ich in der Tat mit dieser Regierung bislang noch nichts zu tun habe. Wissen Sie, ich will wirklich für diese Stadt was bewegen. Ich liebe diese Stadt.
Bei der Wahl vor 4 Jahren hatten die Berliner die CDU aus dem Senat gewählt. Die SPD führt seitdem die rot-rot-grüne Regierung an. Seit 19 Jahren stellen die Sozialdemokraten den regierenden Bürgermeister. Doch in den Umfragen pirscht sich die CDU nach vorn. Das liegt am positiven Bundestrend. In einer aktuellen Umfrage liegen die Christdemokraten auf Platz 1. Nur 1 Prozentpunkt dahinter die Grünen, die in anderen Umfragen wiederum vorn liegen. Auch sie haben eine realistische Chance, den Berliner Senat anzuführen. Ihre Kandidatin Bettina Jarasch.
Ich stehe heute vor Ihnen, weil ich diese Verantwortung annehmen will. Ich will meine Partei in den Wahlkampf führen und ich will regierende Bürgermeisterin werden. Ich will diese Stadt in die Zukunft führen.
Vor genau 4 Wochen sagte sie diese Sätze und überraschte damit die Öffentlichkeit. Hatten bis dahin doch alle vermutet, entweder Wirtschaftssenatorin Popp oder Fraktionschefin Karpek werde das Rennen um die Spitzenkandidatur machen. Nun also Bettina Jarasch. 52 Jahre alt, Landesparlamentarierin und Mitglied im Zentralkomitee der Katholiken.
Ich bin als Brückenbauerin bekannt. So habe ich als Landesvorsitzende die Partei geeint und erfolgreich in die Regierung geführt. Und so arbeite ich seitdem.
CDU-Kandidat Wegner klingt ganz ähnlich. Schwarz-Grün ist eine Konstellation, die ihm gefällt, vielleicht noch zusätzlich mit den Liberalen. Diese Jamaika-Koalition wäre mit Bettina Jarasch eher machbar als mit einer Vertreterin der linken Kreuzberger Grünen, Kai Wegner.
Berlin war immer dann stark, wenn die Berlinerinnen und Berliner zusammenstanden. Und zurzeit geht es mehr um ein Gegeneinander statt um ein Miteinander. Und ich möchte die Stadt wieder zusammenführen und das traue ich mir zu.
Und was ist mit der SPD? Berlins Sozialdemokraten haben es gerade schwer. Zwar stellen sie mit Michael Müller den regierenden Bürgermeister, doch von einem Amtsbonus kann keine Rede sein. In den Umfragen liegen die Genossen auf Platz 3, manchmal sogar auf Platz 4 hinter der Linken. Und Müller selber gehörte bundesweit zu den unbeliebtesten Länderchefs. Auch ein Grund für ihn, für den nächsten Bundestag zu kandidieren. Aber da ist ja die Frau, die Hoffnung macht. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, frühere Bezirksbürgermeisterin von Neukölln.
Ah, wie heißt ihr denn?
Lukas.
Hallo Lukas, ich bin die Franziska.
So.
Und wie heißt du?
Es ist ein Termin ganz im Sinne von Franziska Giffey. Auf einer Wiese, rundherum 8-geschossige Plattenbauten, vergibt sie den Deutschen Kita-Preis für herausragende Arbeit in einem sozialen Brennpunkt. Ganz nah an den Menschen, ihre Sprache sprechen, das zeichnet die SPD-Frau aus. Mit ihr als Spitzenkandidatin dürfte die traditionell linke Hauptstadt SPD stärker in die Mitte rücken.
Und dafür ist eben auch sehr wichtig, dass auch die Sozialdemokratie, und das ist meine Überzeugung, das wird euch nicht überraschen, dass auch die Sozialdemokratie für Sicherheit und Ordnung steht.
Giffey ist populär, kommt gut an in der Stadt, hat aber mit zwei Problemen zu kämpfen. Zum einen ist die Diskussion um ihre mit einer Rüge versehenen Dissertation längst nicht beendet. Möglicherweise wird die Überprüfung noch einmal aufgenommen. Und zum zweiten steht nicht die gesamte Berliner SPD hinter ihr. So ließ die Basis in Neukölln den von ihr favorisierten Direktkandidaten für die Bundestagswahl glatt durchfallen. Nur geschlossen haben wir eine Chance, sagt Franziska Giffey.
Das wissen alle auch, dass wir nicht mehr so viele Möglichkeiten und Chancen haben, sondern es geht jetzt darum, dass wir das gemeinsam machen für die Stadt. Und da spüre ich in der Berliner SPD eine große Bereitschaft, einen starken Rückenwind, sich hinter dieser Linie auch zu versammeln. Und ich hoffe, dass es so bleibt.
Fehlt die vierte starke Partei in der Hauptstadt, die Linke. Ihr designierter Spitzenmann ist der einzige der vier Kandidaten, der bereits jetzt Regierungsverantwortung trägt. Klaus Lederer, stellvertretender Bürgermeister und Kultursenator, seit März in Corona-Dauersitzungen mit Michael Müller, SPD und Ramona Popp, Grüne. Nach den Beschlüssen für den Lockdown-Light sagte er so ganz nebenbei:
Ja, die letzten 48 Stunden haben wir drei wieder sehr, sehr eng miteinander gearbeitet. Man wächst ja an den Dingen auch, Vertrauen wächst an den Dingen. Vielleicht sollten wir uns überlegen, ob wir nicht dann doch Ende nächsten Jahres nochmal in der Konstellation weitermachen.
Nach der nächsten Wahl im September sind viele Koalitionen im Land Berlin denkbar. Eine Partei ist allerdings bereits jetzt von der Regierungsverantwortung ausgeschlossen, die AfD. CDU-Spitzenmann Wegner hat sowohl eine Koalition als auch eine Duldung kategorisch ausgeschlossen.
Claudia van Laak berichtet aus der Berliner Landespolitik, wo die Parteitage derzeit wegen Corona nicht regulär durchgeführt werden können. Der SPD-Parteitag etwa am vergangenen Wochenende musste ausfallen. Stattdessen werden die Sozialdemokraten nun Ende November auf einem sogenannten Hybrid-Parteitag ihrer Spitzenkandidatur klären. Dabei werden sich die Delegierten dezentral an mehreren Orten in Berlin zusammenfinden. Aussprachen und Reden finden online statt. Und gewählt wird dann Corona-konform klassisch an der Urne, eben an den unterschiedlichen Versammlungsorten. Die Anzahl der freien Intensivbetten ist eine feste Kennzahl in unserer Corona-Welt geworden. Und immer wieder ist berichtet worden, dass es eben nicht nur auf die Betten ankomme, sondern auch auf das entsprechend qualifizierte Pflegepersonal. Sonst droht irgendwann das Horrorszenario, überfüllte Intensivstationen, die Menschen abweisen müssen. Es ist dies allerdings ein Szenario, das für Kinderintensivstationen in einigen Städten bereits immer wieder gilt. Das hat nichts mit Corona zu tun. Krankenhauspersonal und Familien erleben deutschlandweit seit Jahren immer wieder Engpässe an Kinderkliniken. Zu wenig Personal, zu wenig freie Betten. Ein Grund dafür: Kindermedizin rechnet sich für viele Kliniken nicht. Die verantwortlichen PolitikerInnen schieben das Thema auf die lange Bank, wie Burkhard Schäfers berichtet.
Da hatte Hanna auch wieder akute Atemnot zu Hause. Sie läuft dann sofort blitzblau an. Es ist sofort ein Kindernotarzt auch da. Aber dann war das Problem, dass alle Kindernotaufnahmen gesperrt waren.
Hanna ist 9. Sie wurde mit einem seltenen Chromosomenfehler geboren und ist mehrfach schwerbehindert. Weil ihre Lunge besonders anfällig ist, kann aus einer Erkältung schnell eine Lungenentzündung werden, sagt Andrea Bultmann, Hannas Mutter.
Keine Notaufnahme konnte uns aufnehmen. Die Notärzte und Sanitäter haben bei allen Krankenhäusern angerufen und erst wirklich nach längerer Zeit durften wir in eine Klinik fahren, die am anderen Ende von München liegt.
Die Fahrt im Rettungswagen dauerte eine Dreiviertelstunde. Währenddessen habe Hanna 12 Liter Sauerstoff benötigt. Das Beatmungsgerät sei an seine Kapazitätsgrenze gekommen, berichtet die Mutter.
Dann sind wir dort angekommen, dort haben sie Hanna auch schnell versorgt, haben dann aber gesagt, ihre Intensivstation ist leider voll belegt. Und dann ging das ganze Spiel von vorne los, die ganze Suche.
Eine Zeit lang habe es so ausgesehen, als müsse ihre schwerkranke Tochter 70 Kilometer weg nach Augsburg verlegt werden, erzählt Andrea Bultmann. Dann fand sich doch noch ein Platz in einer Münchner Kinderklinik. Was Familie Bultmann erlebt hat, ist kein Einzelfall. Und es liegt nicht an Corona, sondern verschärft sich seit Jahren, sagt Florian Hoffmann, Oberarzt auf der Intensivstation am Haunerschen Kinderspital in München.
Das System ist so, dass wir im Winter eben wirklich viele, viele Tage und zum Teil Wochen am Stück haben, wo eigentlich alle vier Kinderkliniken in dieser Stadt letztendlich abgemeldet sind bei der Rettungsleitstelle.
Hoffmann ist Mitglied im Präsidium der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIFI. Die warnte neulich in einer Pressemitteilung, der notwendige Versorgungsbedarf für kranke Kinder könne nicht mehr sicher und flächendeckend gewährleistet werden.
Das nicht aufnehmen können und dem Kind quasi nicht helfen können im eigenen Haus oder in derselben Stadt, das ist eine ganz furchtbare Situation. Und das ist auch eine Situation, die zum Beispiel Personal auch in unserer Klinik extrem belastet und die auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel auch Leute aus diesem Beruf schon rausgegangen sind hier und gesagt haben, das packe ich nicht den ganzen Tag, nur schauen, wen kriege ich wo irgendwie unter und wie schaffen wir es, dass alle Kinder irgendwie gut versorgt sind und am Leben bleiben. Das geht eben nicht.
Auf Hoffmanns Kinderintensivstation in München stehen mehrere Betten dauerhaft nicht zur Verfügung, weil es zu wenig Krankenschwestern und Pfleger gibt. Das gleiche in Berlin. An der Charité konnte das Kinderkrebszentrum vor einem Jahr wegen Personalmangels keine neuen Patienten mehr aufnehmen. Niedrige Gehälter und hohe Mieten verschärfen das Fachkräfteproblem in Großstädten. Auch auf dem Land werden Kinderstationen geschlossen. Andrea Bultmann, die Mutter von Hanna, schrieb der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Hummel einen Brief.
Ich habe eine Antwort bekommen, dass es tatsächlich so ist, dass es Probleme gibt mit Überbelegungen und dass das an dem Personalmangel liegt. Aber es wurde so beschrieben, als könnte man dagegen ja nicht wirklich was tun.
Ein Hauptproblem sind die wirtschaftlichen Spielregeln, nach denen Kinderkliniken finanziert werden. In einer Studie der Universität Köln aus dem Jahr 2019 heißt es, die Kindermedizin sei, Zitat, gefangen zwischen Ethik und Ökonomie. Die Wissenschaftlerinnen befragten 50 Beschäftigte an Kinderkliniken in ganz Deutschland. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, es fehle an Geld und Personal. In den Kinderkliniken drohe ein akuter Versorgungsnotstand. Oberarzt Florian Hoffmann von der Fachgesellschaft DIFI sagt,
Kindermedizin ist teuer. Das erste ist mal, dass Kinder viel, viel mehr Zeit und Liebe brauchen in der Behandlung, als das eben in der Erwachsenenmedizin ist. Und das sind eben alles Dinge, die leider in unserem System der Bezahlung überhaupt nicht abgegolten sind. Und damit sind fast alle Kinderkliniken oder ein Großteil der Kinderkliniken in diesem Land leider defizitär.
Fachleute sehen einen grundlegenden Fehler darin, wie die Kinder- und Jugendmedizin finanziert ist, durch sogenannte Fallpauschalen. Demnach bekommen die Krankenhäuser, vereinfacht gesagt, für jede Behandlung einen festgelegten Betrag. Und der reicht häufig nicht. Die SPD will dieses Fallpauschalensystem in der Kindermedizin kippen. Sie hat dem Bundesrat durch die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Sachsen-Anhalt einen entsprechenden Vorstoß unternommen. Doch das Thema wurde in den Ausschüssen erstmal auf unbestimmt vertagt. Das ärgert Ruth Waldmann, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag.
Man kann Kinderstationen kaum wirtschaftlich so betreiben, dass sie dauerhaft schwarze Zahlen schreiben oder gar Gewinn abwerfen. Was meinen Sie, warum es kaum private Kinderstationen und Kinderkrankenhäuser gibt? In anderen Bereichen sind die Privaten da ja durchaus auch sehr aktiv, aber nicht in der Kindermedizin. Und das hat Gründe und die liegen in den Finanzen.
Derweil sagt die Bundesregierung, alles nicht so schlimm. Auf eine Anfrage der linken Fraktion im Bundestag vom Januar 2019 mit der Überschrift Notstand in Kinderkliniken antwortete sie, eine strukturelle Unterversorgung sei, Zitat, nicht erkennbar. Und dieses früher bekräftigte die Bundesregierung auf eine weitere Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion. Im internationalen Vergleich stehe Deutschland sogar besonders gut da, Engpässe seien Einzelfälle. Ob Corona die Lage verschärft, ist noch unklar. Aktuell gäbe es auf den Kinderintensivstationen keine großen Überlastungen, sagt Oberarzt Hoffmann. Womöglich bremsten die Masken auch andere Infekte. Allerdings müsse mehr Pflegepersonal wegen Kontakt zu Corona-Kranken in Quarantäne. Andrea Bultmann, die mit ihrer Tochter Hanna regelmäßig in die Klinik muss, sagt,
wenn Hanna anfängt zu husten, überlege ich mir, rufe ich jetzt schon im Krankenhaus an, aus der Sorge, dass sie, wenn sie akut dann keine Luft mehr bekommt, wir in kein Krankenhaus reinkommen.
Die Sorge um einen Platz auf Kinderintensivstationen im Notfall, ein Bericht von Burkhard Schäfers. Bis zu 9.000 Euro bekommt man derzeit in Deutschland geschenkt beim Kauf eines E-Autos. Aus Steuergeldern zur Unterstützung von Fahrzeugen. Das ist rechnerisch klar, die durch ihre Herstellung und je nachdem, welchen Strom sie verbrauchen, alles andere sind als CO2-neutral. Schon gar nicht die sogenannten Plug-in-Hybride, schwere SUVs, teilweise in die ein Alibi-E-Motor eingebaut wird, der dann reicht für einige Kilometer in der Stadt. 9.000 Euro gibt es trotzdem, wohingegen leer ausgeht, wer sein Auto abschafft und ein Fahrrad kauft oder eine Jahreskarte für den ÖPNV. Außer sie wohnen in Denzlingen, einer Kleinstadt in der Nähe der Ökopionierstadt Freiburg. Die Kommune Denzlingen hat ein neues Klimaschutzprogramm aufgelegt und will damit vorangehen, wie aus Baden-Württemberg Christina Jansen berichtet.
Da steht er. Er steht noch in der Tiefgarage. Der silberne Ford Mondeo, den Rentnerin Roswitha Schwald ihrem Mann zum 65. Geburtstag geschenkt hat. Das Nummernschild fehlt. Die zierliche Mit-70erin hat das Dieselfahrzeug abgemeldet und will künftig aufs Auto verzichten. Ihr Mann ist Anfang des Jahres verstorben. Sie selbst fühlt sich auch ohne Auto mobil genug.
Wir kommen doch überall voran. Ich laufe da vorne zur Stuttgarter Straße, habe ich eine Bushaltestelle. Steig ein, fahr zum Bahnhof. Für was brauche ich ein Auto?
500 Euro Abwrackprämie bekommt die frühere Gastwirtin in Kürze ausbezahlt. Eine tolle Motivation dafür, das Richtige zu tun, findet die Rentnerin. Urheber des Denzlinger Klimaschutzprogramms ist ÖDP-Bürgermeister Markus Hollemann. Seit 11 Jahren kämpft er im Rathaus für mehr Umweltschutz.
Unser Ziel muss es sein, da eine Vorreiterrolle einzunehmen und quasi auch das i-Tüpfelchen zu sein, dass Menschen sagen, ja, diese 500 Euro sind eben nicht zu wenig, um ein Auto aufzugeben, sondern das ist der letzte Impuls, der letzte Anreiz, jetzt zum Handeln zu kommen.
Das umfangreiche Klimaschutzprogramm beschloss der Gemeinderat im Sommer mit 14 Ja- und 6 Nein-Stimmen. 50.000 Euro stellt die Gemeinde dieses Jahr bereit. Das Programm soll verstetigt werden. So könnten jährlich rein rechnerisch 100 Verbrennerfahrzeuge von den Straßen verschwinden.
2/3 der Pkw-Fahrten innerorts haben den Startzielort in Denzlingen. Das heißt, wir selbst sind der Stau. Und wir verursachen selbst das Parkplatzproblem in den Straßen.
60 Anträge sind bereits im Rathaus eingegangen, die meisten für die Abwrackprämie. Um Missbrauch vorzubeugen, müssen die Bürger eine Selbstverpflichtung unterschreiben, innerhalb der nächsten 3 Jahre kein Verbrennerfahrzeug anzuschaffen. Darüber hinaus fördert die Gemeinde ein ganzes Bündel weiterer Maßnahmen, zum Beispiel Mini-Photovoltaikanlagen, die sich auch für Mieterinnen und Mieter lohnen könnten. Wie es geht, zeigt Matthias Nübling von der Denzlinger Bürgerenergiegenossenschaft. Die Dächer der alten Bauernhäuser, die der promovierte Soziologe und seine Großfamilie bewohnen, sind mit Solarzellen bedeckt. Den Innenhof schmückt ein Anti-AKW-Transparent. Parken nur für E-Autos, heißt es auf einem Schild. An einem Balkongeländer glänzen schwarz in der Sonne 2 hüfthohe Solarpaneele. Ein Vorführmodell. Nachahmung erwünscht.
Diese kleine Anlage, die Balkonanlage, die haben wir gebaut, weil wir gesagt haben, wir wollen den Denzlingern oder den anderen zeigen, dass eigentlich jeder sowas installieren kann, weil dafür braucht man wenig Platz. Sie brauchen ein Balkongeländer oder ähnliches, irgendwas, wo sie es dran festmachen können und dann ist das Ding eigentlich relativ schnell installiert. Da geben wir gerne Auskunft und hoffen, dass ganz viele das nachmachen.
Strom vom Balkon. Die Anschaffungskosten liegen bei etwa 1.200 Euro. 210 Euro schießt die Gemeinde im Rahmen des Klimaschutzprogramms zu. Nach etwa 10 Jahren hat sich das Ganze amortisiert, hat Nübling ausgerechnet.
Ich habe mal geguckt, also wir haben gesagt, hier 500 Kilowattstunden hat das Ding in einem Jahr gemacht. Und das ist ungefähr 500 Mal die Waschmaschine laufen lassen.
Es tut sich was in Denzlingen. Auch überregional bewerten Fachleute das Konzept als wegweisend. Sabine Krug vom Ökologischen Verkehrsclub Deutschland, VCD, lobt den Mut des Bürgermeisters.
Wir finden die Idee dieser besonderen Abwrackprämie in Anführungsstrichen sehr charmant. Da denkt einer schon in die richtige Richtung. Ja, vielleicht nimmt sich so der ein oder andere Bürgermeister auch mal ein Beispiel.
Sozial gerecht sei das Denzlinger Modell aber nicht, schränkt Krug ein. Schließlich gehe leer aus, wer sich nie ein Auto habe leisten können. Auch im Gemeinderat gibt es Kritik. Einen großen Wurf habe er sich erhofft, sagt Jürgen Klatt von der FDP. Herausgekommen sei ein Klein-Klein mit großer Werbewirkung, aber ohne wirklich nachhaltigen Effekt. Schließlich würden abgemeldete Verbrennerautos verkauft und anderswo weitergefahren.
Und die 50.000 Euro, die sind auf der anderen Seite eine Menge Geld. Damit kann man sehr viel Gutes tun. Und die sind halt weg, wenn sie anderweitig genutzt sind.
Bürgermeister Markus Hollemann, der überall im Ort mit dem Fahrrad unterwegs ist, kennt die Argumente und sieht die Kritik gelassen. Er teilt da ein aufmüpfiger ÖDP-Bürgermeister aus der Provinz dem grünen Landeschef im fernen Stuttgart eine Lektion in Sachen Umweltschutz. Hollemann berichtet vom Interesse anderer Städte und Gemeinden an seinem Konzept, sagt aber auch, jede Kommune muss ihren eigenen Weg finden und gestalten können. Deshalb wünscht er sich von der grün-schwarzen Regierung in Stuttgart vor allem mehr Autonomie und weniger Bürokratie.
Wir haben das Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger, dass sie aktiv werden. Wir wollen sie zum Handeln motivieren. Und darum machen wir diese Bürokratie eher einfach. Ganz im Gegensatz zu Stuttgart und Berlin. Und das wünsche ich mir, dass dieser Rückenwind oder diese Unterstützung für die Kommunen, für die Arbeit vor Ort größer ist und auch mehr wertgeschätzt wird.
Das ist ganz im Sinne von Rentnerin Roswitha Schwald. Einen beträchtlichen Teil ihrer Zeit will sie möglichst bald wieder auf Reisen verbringen. Im Zug.
Mit der Prämie werde ich mir eine Jahreskarte kaufen, mein Enkelkind besuchen, mein Urenkel, meine Kinder und ganz entspannt das genießen. Und hoffe, dass die Welt wieder normal wird irgendwann.
Denzlingen möchte Vorreiter sein im Klimaschutz. Ein Bericht von Christina Jansen. Das war das DLF-Magazin an diesem Donnerstag. Alle Beiträge finden Sie auch noch einmal zum Nachhören auf deutschlandfunk.de oder in unserer Audiothek-App. Die Redaktion der Sendung hatte Laura Esslinger, am Mikrofon war Bastian Brandau. Ihnen noch einen schönen Abend.